Vortragsreihe im Sommersemester 2014. Bioethik und die Dynamik der Natur. Fünfter und letzter Vortrag. Professor Dr. Sia Wönicki. Bioethik und die Ethisierung des Rechts.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, hier sprechen zu können im Rahmen des Studiums Generale über Bioethik und die Ethisierung des Rechts. Und ich möchte mich der Frage widmen, wie ethische Normen und Recht zusammenwirken können, was also unter einer Ethisierung des Rechts gerade in Bezug auch auf bioethische Fragen verstanden werden kann und welche Chancen und welche Gefahren bei einer Ethisierung des Rechts bestehen. Diese Untersuchung soll im Wesentlichen nach einer Einleitung in zwei Schritten erfolgen. Zunächst geht es um eine tragfähige Begriffsbestimmung und eine kurze Darlegung des Verhältnisses von Ethik und Recht. Was unterscheiden die von mir so bezeichneten ethischen Standards von rechtlichen Normen? Können sinnvoll verschiedene Arten ethischer Standards inhaltlich unterschieden werden? Ein Vorschlag ist die Unterscheidung von ethischen Mindeststandards wissenschaftlichen Handelns von ethischen Verantwortungsstandards wissenschaftlichen Handelns. Und kurz möchte ich dabei auch noch etwas tiefer bohren und über die Notwendigkeit und die Grenzen der Begründetheit und Begründbarkeit über positiver ethischer Standards sprechen. Der dritte Teil umfasst verschiedene Problemfelder des Zusammenwirkens von bioethischen Standards und Recht. Und hier geht es um die rechtliche Zulässigkeit sogenannter ethischer Öffnungsklauseln. Ich werde noch erläutern, was das ist. Die Zulässigkeit von Ethikkommissionen, von diesen haben Sie sicher gehört, und auch die rechtliche Zulässigkeit von sogenannten Ethikkodizes. Zunächst möchte ich jedoch in den Begriff der Ethisierung des Rechts einleiten, denn der Begriff der Ethisierung des Rechts ist in der rechtswissenschaftlichen und auch in der rechtsphilosophischen Debatte immer noch nicht so eingeführt. Mit dem Begriff der Ethisierung des Rechts kann man meines Erachtens sinnvoll die zunehmende und verstärkte Ergänzung rechtlicher Normen durch sogenannte ethische, außerrechtliche Standards verstehen. Der Begriff der Ethisierung des Rechts soll daher zunächst ein Phänomen beschreiben und begrifflich fassen. Er sagt noch nichts darüber aus, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen eine Ethisierung des Rechts aus rechtlicher oder ethischer Sicht gerechtfertigt wäre. Es ist also zunächst ein deskriptiver, kein normativer Begriff. Eine so verstandene Ethisierung des Rechts zeigt sich meines Erachtens in drei Bereichen. Zunächst finden sich erstens zunehmend Öffnungsklauseln in Gesetzen und rechtlichen Normen, die ethischen Standards, normative Relevanz in der nationalen, supranationalen oder auch internationalen Rechtsordnung einräumen. Solche Öffnungsklauseln für ethische Maßstäbe finden sich beispielsweise bei der Normierung der Forschungsrahmenprogramme der Europäischen Union. Seit dem 5. Forschungsrahmenprogramm wird in diesen die Beachtung der ethischen Grundprinzipien, Zitat, oder Zitat wieder ethischen Grundsätze bei Forschungsmaßnahmen gefordert. Danach wird die Vergabe von Forschungsmitteln an Erfordernisse ethischer Forschung geknüpft, was immer das dann sein mag. Öffnungsklauseln in diesem Sinne finden sich auch im Bereich des nationalen Biomedizinrechts, wie im deutschen Stammzellgesetz. Dort heißt es, dass menschliche embryonale Stammzellen zur Forschung nur eingeführt werden dürfen, wenn diese Einfuhr genehmigt wird. Die Genehmigung ist aber nur zu erteilen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, die in § 5 Stammzellgesetz umschrieben werden und, das ist wichtig, das Forschungsvorhaben in diesem Sinne wieder, Zitat, ethisch vertretbar ist. Wann dies jedoch der Fall ist, entscheidet die Zentrale Ethikkommission für Stammzellforschung, die sich aus 9 Sachverständigen zusammensetzt. Eine solche Ethisierung des Rechts durch Öffnungsklauseln findet sich auch typischerweise im Bereich der Forschung am Menschen. So wird in den verschiedenen Berufsordnungen für Ärzte auf die Helsinki-Deklaration des Weltärztebundes verwiesen. Die Helsinki-Deklaration enthält Regeln, unter welchen Voraussetzungen beispielsweise Arzneimittelversuche durchgeführt werden dürfen. Der Weltärztebund ist jedoch eine private Vereinigung, der Rechtsetzungskompetenz über die eigenen Mitglieder hinaus gerade nicht besitzt. Darauf werde ich auch später noch eingehen. Weitere Beispiele für Öffnungsklauseln lassen sich beispielsweise im Völkerrecht finden. So hat eine meiner Doktorandinnen zum Kriegsvölkerrecht, humanitäres Völkerrecht heißt es schöner, promoviert und zu Öffnungsklauseln in diesem Bereich. Nach Artikel 16 des ersten Zusatzprotokolls zu den Genfer Konventionen darf niemand im Krieg bestraft werden, weil er eine ärztliche Tätigkeit ausgeübt hat, die, Zitat, mit dem ärztlichen Ehrenkodex in Einklang steht. Es ist vollkommen umstritten, wie dies zu verstehen ist, auf welche Normen hier also verwiesen wird, wenn der ärztliche Ehrenkodex in diesem völkerrechtlichen Vertrag genannt wird. Man kann sich Unterschiedliches vorstellen, Richtlinien in den einzelnen Ländern, man kann sich überpositive Standards vorstellen, das ist vollkommen unklar. Die Ethisierung des Rechts zeigt sich neben diesen Öffnungsklauseln zweitens an der immer noch weitergehenden Institutionalisierung der Ethik durch rechtlich verfasste sogenannte Ethikkommissionen. Der Einsatz von Ethikkommissionen ist heute oftmals rechtlich oder sogar parlamentsgesetzlich normiert, auch hier wieder im genannten Bereich der Forschung am Menschen. Wir finden die Notwendigkeit eines positiven Votums einer solchen Kommission beispielsweise noch im deutschen Arzneimittelgesetz, auch das deutsche Stammzellgesetz habe ich bereits zitiert. Jetzt zudem als notwendige Voraussetzung auch für eine zulässige Präimplantationsdiagnostik. Diskutiert wird gegenwärtig darüber, ob das Votum einer Art von Ethikkommission auch die Vorbedingung für die staatliche Förderung im Bereich der sogenannten biosicherheitsrelevanten Forschung dafür erforderlich sein soll. Und das war unsere Aufgabe, die sich beim Deutschen Ethikrat gestellt hat, wie sollen wir biosicherheitsrelevante Forschung regulieren. Neben Öffnungsklauseln und Ethikkommissionen gibt es noch einen dritten Bereich, den wir mit dem Begriff der Ethisierung des Rechts umschreiben können. Dies ist der Bereich der unmittelbar nicht rechtsverbindlichen Kodizes, die beispielsweise Forscher verpflichten, ethische Forschung zu betreiben. Und in Deutschland gibt es davon einige. So hatte die DFG für die Biowissenschaften einen sogenannten Verhaltenskodex für die Arbeit mit hochpathogenen Mikroorganismen und Toxinen erlassen, zunächst 2008 und dann überarbeitet 2013. Die Max-Planck-Gesellschaft hat 2010 einen allgemeineren Kodex erlassen, der genannt wird Regeln zum verantwortlichen Umgang mit Forschungsfreiheit und Forschungsrisiken. Die Leibniz-Gemeinschaft ist 2012 gefolgt mit einem Verhaltenskodex für Biosicherheit für Einrichtungen im Umgang mit biologischen Ressourcen. Da diese Kodizes jedoch nur bestimmte Forschungsbereiche oder nur bestimmte Forschungsinstitutionen erfassten, hat die DFG zusammen mit der Leopoldina diesen Sommer einen 17-seitigen Kodex verabschiedet, den Sie ebenfalls auch im Internet abrufen können, der grundsätzlich insgesamt sicherheitsrelevante Forschung in Deutschland regulieren soll, aber jenseits rechtlicher Regelung. Der Titel ist Wissenschaftsfreiheit und Wissenschaftsverantwortung, Empfehlungen zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung. Hier sehen Sie schon den soften Charakter, also Empfehlungen zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung. Inhaltlich lehnt sich dieser Kodex stark an den Max-Planck-Kodex von 2010 an. Was im Übrigen auch nicht erstaunlich ist, denn unser Fakultätskollege Ulrich Sieber vom Max-Planck-Institut für Strafrecht war maßgeblicher Autor dieses Max-Planck-Kodexes von 2010 und auch des neuen DFG-Leopoldina-Kodex. Diese Kodizes stellen Normen der Selbstregulierung von Wissenschaft dar, die gerade kein staatliches Recht sind. Kodizes gibt es auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Staaten. In den Niederlanden wurde beispielsweise ein Code of Conduct for Biosecurity verabschiedet. Und auch im Bereich der Europäischen Union gab es einen unverbindlichen Kodexvorschlag, der 2008 von der EU-Kommission für den Bereich der Nanotechnologie vorgeschlagen wurde. Dieser wurde zwar mittlerweile politisch beerdigt, ist aber aus verschiedenen Gründen hochinteressant, sodass ich später darauf nochmal zurückkomme. Alle drei Entwicklungen, Öffnungsklauseln, Ethikkommission, Ethikkodizes, überlappen und verstärken sich dabei in Rechtsnormen, die Öffnungsklauseln enthalten, wie dem Stammzellgesetz oder den ärztlichen Berufsordnungen oder in Ethikkodizes, auch dem neuen MPG-DFG-Leopoldina-Kodex, ist oftmals auch der Einsatz einer Ethikkommission vorgesehen, die dann im konkreten Anwendungsfall bestimmen soll, was ethische, was unethische Forschung ist. Nun ist mein Vortragsthema ja nicht allein die Ethisierung des Rechts, sondern Bioethik und die Ethisierung des Rechts. Deswegen auch kurz zum Begriff der Bioethik. Auch dieser Begriff ist schillernd. Im deutschen Sprachraum wird zum Teil ein weiter Begriff der Bioethik verwandt. Bioethik als Teil der Ethik soll die ethische Reflexion jeglichen Umgangs von Menschen mit der belebten Natur, Umwelt bezeichnen, insbesondere den Umgang von Menschen mit dem menschlichen Leben, der Natur und mit medizinischen wie auch biotechnologischen Anwendungen. In einer etwas anderen Begriffsbestimmung beschäftigt sich die Bioethik mit den Auswirkungen der biotechnischen und medizinischen Entwicklung auf den einzelnen Menschen und die menschliche Gemeinschaft. Sie überschneiden sich damit mit Bereichen der medizinischen Ethik, aber auch der Forschungsethik und der sogenannten Risikoethik, auch ein Begriff, der noch nicht wirklich eingeführt ist. Bioethik sollte dabei aus meiner Sicht auch die ethische Reflexion der sogenannten Biowissenschaften umfassen. Und als Biowissenschaften werden Forschungsrichtungen bezeichnet, die sich mit den Prozessen oder Strukturen des Lebens beschäftigen. Außer der Biologie umfassen sie auch verwandte Bereiche wie die Medizin, Biochemie, Biophysik, Bioinformatik. Bioethik kann und sollte daher sinnvoll auch als Ethik der Biowissenschaften verstanden werden, da es gerade diese biowissenschaftliche Forschung ist, die ein erhebliches Potenzial besitzt, besonderes Wissen, besondere Produkte oder Technologien hervorzubringen, die in die Natur einwirken, die die Natur verändern können oder die zum Teil sogar neues Leben generieren. Ein aktuelles Beispiel sind biowissenschaftliche Versuche, die zu der Herstellung von bestimmten Agenzien, insbesondere Viren, führen, die in der Natur noch nicht vorkommen. Ja, da werden bestimmte Grippeviren, Vogelgrippeviren möglicherweise so verändert, dass sie von Mensch zu Mensch auch per Luft übertragbar wären, wenn das in der Natur noch nicht gegeben ist. Das sind die berühmten Versuche von Herrn Fouché in den Niederlanden. Bevor ich in dem dritten Teil meines Vortrags untersuche, ob und wie bioethische Öffnungsklauseln, Ethikkommissionen, Ethikkodizes gerechtfertigt in einer Rechtsordnung eingesetzt werden können, um ethisches Forschen zu erreichen, möchte ich jedoch noch in einem zweiten Teil auf das theoretische Verhältnis von Ethik und Recht eingehen. Was sind ethische Standards versus rechtliche Normen? Kann man das überhaupt so abgrenzen? Wenn ich im Folgenden von nicht unmittelbar rechtsverbindlichen, von sogenannten ethischen Standards spreche und diese begrifflich damit vom Recht unterscheide, so scheint dies mir prima facie sinnvoll, wenn als nur ethische Standards all diejenigen Standards bezeichnet werden, die nicht durch ein dazu befugtes Rechtsetzungsorgan als Recht gesetzt werden. Von nicht rechtlichen normativen Standards in diesem Sinne kann sinnvoll gesprochen werden, wenn diese schon nicht durch ein grundsätzlich dazu befugtes Rechtsetzungsorgan gesetzt werden, beispielsweise also durch eine private Wissenschaftsorganisation oder einen privaten Verband. Etwas anderes gilt, wenn sie zwar durch ein grundsätzlich zur Rechtsetzung mitbefugtes oder befugtes Rechtsetzungsorgan gesetzt werden, wie beispielsweise die UNESCO oder auch die EU-Kommission, aber ausdrücklich als Nichtrecht, als unverbindlich bezeichnet werden, wie beispielsweise die UNESCO-Erklärung zu Bioethik und Menschenrechten. Diese Regeln würde ich dann als Soft Law bezeichnen. Das wäre eine erste formale Abgrenzung ethischer Standards zum Recht. Das Soft Law steht so irgendwo in der Mitte, die aber noch nichts über den Inhalt dieser Standards sagt. Inhaltlich scheint es mir sinnvoll, im Bereich der Bioethik, verstanden eben als Wissenschaftsethik, als Ethik der Biowissenschaften, zwei Arten nicht rechtlicher ethischer Standards zu unterscheiden. Ethik liefert als normative Ethik, als Reflexionswissenschaft die Gründe für die Rechtfertigung und Legitimation von Handlungsweisen. Sie ist, wie mein Kollege Dietmar von der Pforten in seinem Buch Rechtsethik schreibt, Rechtfertigungsdisziplin. Der Begriff ethische Standards umfasst daher sinnvoll normative Standards, die die zwei ethischen Grundfragen mit Blick auf das Richtige prinzipiell unabhängig von der herrschenden Moral oder vom positiven Recht beantworten wollen. Wie soll ich handeln und warum ist diese Handlung richtig bzw. falsch? Ethisch sind damit die und nur die Standards, die durch überpositive Gerechtigkeits- oder Gültigkeitsmaßstäbe gerechtfertigt werden können. Bei den ethischen Standards, die wissenschaftliches Arbeiten, Forschen regeln wollen, kann zudem weiter unterschieden werden zwischen ethischen Mindeststandards wissenschaftlichen Handelns einerseits und ethischen Verantwortungsstandards wissenschaftlichen Handelns andererseits. Ich erkläre das gleich. Zunächst zu den ethischen Mindeststandards wissenschaftlichen Handelns. Wenn das gerechtfertigte Ziel von Wissenschaft Erkenntnisgewinn oder sogar Wahrheit ist und sind alle diejenigen Standards als ethische Standards gerechtfertigt, die methodisch diesen Erkenntnisgewinn, diese Wahrheitsermittlung absichern. Unproblematisch zeigt sich damit, dass nicht rechtliche Regelungen, die wissenschaftliches Fehlverhalten verhindern wollen, ethische Standards in diesem Sinne darstellen. Da die Erfüllung dieser Standards eine notwendige Bedingung für ethisches wissenschaftliches Forschen ist, kann man sie als ethische Mindeststandards wissenschaftlichen Handelns bezeichnen. Die ethischen Standards, die mich aber immer wieder auch im Bereich der Biowissenschaften in den letzten Jahren umtrieben und umtreiben, gehen jedoch über diese ethischen Mindeststandards wissenschaftlichen Handelns weit hinaus. Ein Beispiel ist der schon genannte Ethikkodex der Max-Planck-Gesellschaft aus dem Jahr 2010 und der neue DFG-Leopoldina-Kodex. Danach ist Forschung dem Wohl der Menschen und insbesondere dem Schutz der Umwelt verpflichtet. Risiken der Durchführung und Verwendung der Arbeiten sind vom Forscher so weit wie möglich zu minimieren. Nur als zwei Beispiele. Wie gesagt, der Kodex ist 17 Seiten lang. Hier geht es also nicht um die ethischen Mindeststandards wissenschaftlichen Handelns, sondern davon zu unterscheiden, um eine Ausgestaltung des Ethos wissenschaftlicher Verantwortung. Ziel ist, solche nichtrechtlichen Handlungsnormen für Wissenschaftler festzuschreiben, oder Ziel war bei diesen Kodizes, die nicht mehr nur unmittelbar der Wissenschaft selbst, sondern auch der Gesellschaft zu dienen bestimmt sind. Zu erinnern ist für dieses Ethos wissenschaftliche Verantwortung an das von Jürgen Habermas und Karl Friedrich von Weizsäcker begründete Programm der Finalisierung der Wissenschaften in den 1970er Jahren. Wissenschaft sollte danach dem Fortschritt der menschlichen Gesellschaft dienen. Dieses Programm war jedoch wesentlich weitgehender als die oben genannten ethischen Standards des Max-Planck-Kodex und des DFG-Leopoldina-Kodex. Das Ziel dieser neuen Kodizes ist nur in Anführungszeichen, aber immerhin, eine Wissenschaft, die nicht die Grundwerte und Grundprinzipien, die Menschenrechte, den Schutz der Umwelt und so weiter, der übrigen Gesellschaft und auch nicht die Grundrechte der nicht forschenden, unmittelbar Betroffenen verletzt, die sich zudem der möglichen Gefahren des Missbrauchs der Forschungsergebnisse bewusst ist und diese Gefahren einzudämmen sucht. Nach diesen ethischen Standards ist auch solche Forschung unethisch, die zwar wissenschaftlichen Standards im Sinne von wissenschaftlichen Erkenntnismethoden entspricht, aber sonstigen ethischen Werten und Prinzipien, und ich benutze diese Begriffe gleichbedeutend, der Gesellschaft widerspricht. In Abgrenzung zu den zuvor genannten ethischen Mindeststandards wissenschaftlichen Handelns können diese ethischen Standards als ethische Verantwortungsstandards wissenschaftlichen Handelns bezeichnet werden. Zum Teil werden sie auch deswegen als externe Standards bezeichnet, externe Verantwortungsstandards. Man könnte argumentieren, dass sich in diesen Verantwortungsstandards ein besonderes Spannungsfeld zeigt. Die Wissenschaftsfreiheit als ethischer Wert und als verfassungsrechtlich verankertes Grundrecht in der Bundesrepublik Deutschland hochrangig in Artikel 5 Absatz 3 vorbehaltlos gewährt, scheint auf den ersten Blick besonderen Gefahren ausgesetzt, wenn durch ethische Verantwortungsstandards wissenschaftliche Tätigkeit eingeschränkt wird. Während der Konflikt zwischen Wissenschaftsfreiheit und den wissenschaftlichen Mindeststandards, also den wissenschaftsinternen ethischen Standards, leicht aufgelöst werden kann, ist dies für die Verantwortungsstandards als wissenschaftsexterne ethische Standards anders oder zumindest scheinbar anders. Denn die wissenschaftsexternen ethischen Verantwortungsstandards einzuhalten, widerspricht oftmals gerade dem Erkenntnisgewinn. Ein Arzt, der an Menschen forscht, denen er weitergehend Placebos verabreicht, als es nach den Standards der Deklaration von Helsinki erlaubt ist, kann unter Umständen schneller und mehr wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen, als wenn er sich an die ethischen Vorgaben der Deklaration hält. Und wer an Pockenviren forscht, ohne die Folgen für die Gesamtgesellschaft zu bedenken, kann im Hinblick auf Erkenntnisse über diese Viren unter Umständen mehr zum wissenschaftlichen Fortschritt beitragen, als der, der diese Viren, wie von der WHO gefordert, wegen der besonderen Missbrauchsgefahr zerstört. Immer wenn also ethische Verantwortungsstandards durch Normierungen für wissenschaftliche Forschung vorgeschrieben werden, entsteht die Gefahr von besonderen Konflikten mit der Wissenschaftsfreiheit. Deswegen ist aus rechtswissenschaftlicher Perspektive zu untersuchen, ob diese Konflikte zwischen Wissenschaft und Ethik, präziser zwischen dem rechtlich, auch verfassungsrechtlich verankerten Grund- und Menschenrecht der Wissenschaftsfreiheit und freiheitsbeschränkenden ethischen Standards, durch eine Ethisierung des Wissenschaftsrechts möglicherweise dennoch schonend aufgelöst werden können. Ein kleiner Inkurs bei zwei Drittens befinde ich mich. Ich möchte kurz sprechen auch über die Notwendigkeit und Grenzen der Begründetheit und Begründbarkeit überpositiver ethischer Standards. Das wird natürlich nur kurz sein, darüber könnte man einen ganzen Vortrag halten. Aber ich habe ja oben von überpositiven ethischen Standards gesprochen. Meine These war ja, ethisch sind die und nur die Standards, die durch überpositive Gerechtigkeits- oder Gültigkeitsmaßstäbe gerechtfertigt werden können. Dann möchte ich zumindest kurz meine metaethische Position darlegen. Denn es fragt sich doch, wie heute vor dem Hintergrund auch pluralistischer Staaten und einer pluralistischen Weltgemeinschaft sinnvoll überhaupt von überpositiven ethischen Standards gesprochen werden kann und ob nicht jeder Rekurs auf überpositive Handlungsstandards ein Rekurs ist auf zufällige relative Werte und Prinzipien. Meine Position ist ja eine kognitivistische und nicht relativistische. Ziel ethischer Begründung ist es, danach von Meinung zu Wissen zu gelangen. Ethische Begründungsversuche, die zu unterscheiden sind natürlich von kausalen Erklärungen, tragen damit dem Anspruch rationaler Wesen Rechnung, selbst einsichtig und selbst urteilend, das heißt autonom, ethische Forderungen als legitim anzunehmen oder abzulehnen. Setzt man dieses Menschenbild der Aufklärung voraus, sind zur Legitimation ethischer Ansprüche gegenüber anderen Menschen gute Begründungen, das heißt rationale Rechtfertigungen, die keine kausalen Erklärungen sind, erforderlich. Dass ethische Aussagen begründungs- oder wahrheitsfähige Aussagen sind und nicht nur Scheinaussagen oder Gefühlsäußerungen, Empfehlungen oder Imperative, haben viele vor mir dargelegt, und das würde sicher hier den vorgegebenen Rahmen sprengen. Aber aus einer pragmatistischen Position, die ich teile, zum Ziel von Wissenschaft und zum Wissenschaftscharakter selbst folgt, dass es überzeugende Maßstäbe rationaler Akzeptierbarkeit auch für ethische Positionen und Standards gibt. Dies bedeutet, dass auf der Grundlage von Begründung bessere von schlechteren ethischen Positionen unterschieden werden können. Die These, alle ethischen Annahmen seien gleich gut oder gleich schlecht begründet und ethische Einstellungen seien damit eine Sache der Willkür oder des Zufalls, ist aus meiner Sicht nicht haltbar. Wer dies vertiefen möchte, letztlich stütze ich mich hier auf Hilary Putnam und sein Buch Vernunft, Wahrheit und Geschichte, der das wesentlich schöner darlegt, als ich das jetzt in der Kürze kann. Es muss jedoch zwischen verschiedenen Graden der Begründetheit von ethischen Positionen unterschieden werden. Die stärkste Form der Begründetheit wären nicht gute, sondern unbezweifelbare Gründe. Wäre für eine ausreichende Begründung ethischer Positionen unbezweifelbare Gründe erforderlich, wäre das Projekt der Begründung ethischer Positionen sicher gescheitert. Grundsätzlich sind alle Gründe für ethische Positionen bezweifelbar. Eine unbezweifelbare Letztbegründung ist unmöglich. Einen solchen unerfüllbaren Standard für ethische Begründung zu fordern, würde aber unserer Alltagserfahrung widersprechen, wonach wir, auch wenn es keine Letztbegründung gibt, dennoch gute von schlechteren ethischen Theorien und Argumenten auf der Grundlage der allgemeinen Maßstäbe rationaler Akzeptierbarkeit unterscheiden, die der Sinn instrumentelle Leistungsfähigkeit der Theorie, Widerspruchsfreiheit der Theorie, Kohärenz, Vollständigkeit und funktionale Einfachheit. Dass es dabei nicht die Möglichkeit gibt, alle Meinungsverschiedenheiten in ethischen Fragen beizulegen, also einen Konsens zu erzielen in jedem Fall oder in den meisten Fällen, oder wenn schon kein Konsens erreicht werden kann, zumindest eine Mehrheit zu überzeugen, widerlegt nicht, dass es dennoch bessere und schlechtere Gründe gibt für bestimmte ethische Positionen. Überzeugen kann daher meines Erachtens nicht sein, unbezweifelbare Gründe zu fordern oder, wenn dies scheitert, ethische Begründung ganz als sinnlos abzulehnen. Überzeugend ist vielmehr, erfüllbare und angemessene Standards für ethische Begründung zu entwickeln. Das bedeutet zum einen, dass ethische Wissensansprüche nicht deshalb als unbegründet gelten können, weil sie sich im Prinzip als falsch erweisen können. Dissense über ethische Prinzipien und Wertfragen in einer pluralistischen Gesellschaft sind danach, nach dieser Position, daher kein metaphysisches Problem, sondern letztlich eine politische Aufgabe. Zu meinen Problemfeldern. Ethische Standards in der Wissenschaft, Ethisierung des Rechts, des Wissenschaftsrechts und die Frage der Konflikte zwischen dieser Ethisierung und dem Menschenrecht, dem Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit. Ob durch eine Ethisierung des Wissenschaftsrechts die Konflikte zwischen dem Menschenrecht der Wissenschaftsfreiheit und freiheitsbeschränkenden ethischen Standards gerechtfertigt aufgelöst werden können, soll im Folgenden anhand der genannten drei Beispiele, nämlich der Öffnungsklauseln, Einsatz von Ethikkommissionen und der Abfassung sogenannter unverbindlicher Kodizes untersucht werden. Wie sieht es aus mit der rechtlichen Zulässigkeit ethischer Öffnungsklauseln? Hier stellt sich die Frage, wann eine Rechtsnorm in einer Rechtsordnung gerechtfertigt im Bereich der Steuerung wissenschaftlichen Verhaltens auf außerrechtliche Verantwortungsstandards verweisen kann. Eine solche Öffnungsklausel für ethische Standards enthalten beispielsweise die Berufsordnung der Landesärztekammern, auch hier in Baden-Württemberg, in der Neufassung von 2012. Ich zitiere, Ärztinnen und Ärzte beachten bei der Forschung am Menschen, die in der Deklaration von Helsinki des Weltärztebundes in der Fassung der 59. Generalversammlung 2008 in Seoul niedergelegten ethischen Grundsätze für die medizinische Forschung am Menschen. Also ein klarer Verweis auf eine bestimmte Fassung der Helsinki-Deklaration. Etwas anders hieß es noch in der alten Fassung dieser Norm, Zitat, Ärztinnen und Ärzte beachten bei der Forschung am Menschen die in der Deklaration von Helsinki des Weltärztebundes niedergelegten ethischen Grundsätze für die medizinische Forschung am Menschen. Also ein genereller Verweis, ohne auf eine bestimmte Fassung der Helsinki-Deklaration zu verweisen. Auf diesen Unterschied komme ich später noch einmal zu sprechen. Die Deklaration von Helsinki als Deklaration des Weltärztebundes zu ethischen Grundsätzen für die medizinische Forschung am Menschen wurde zum ersten Mal vom Weltärztebund 1964 verabschiedet. Sie wurde bisher mehrfach, insgesamt 9 Mal, zuletzt 2013 revidiert. Die 2000er Deklaration dieser Helsinki-Deklaration in Edinburgh wurde beispielsweise wegen der zu weitgehenden Zulassung von der Verwendung von placebo-kontrollierten Versuchen 2002 überarbeitet. Der Weltärztebund ist ein 1947 gegründeter Zusammenschluss nationaler Ärzteverbände, der mittlerweile mehr als 100 nationale Berufsvereinigungen repräsentiert. Deutsches Mitglied ist die Bundesärztekammer. Der Weltärztebund ist mithin ein privater Verband, kein Völkerrechtssubjekt, eine NGO letztlich und hat keine Kompetenz, Völkerrecht zu setzen. Darin unterscheidet sich der Weltärztebund von internationalen Organisationen wie die Vereinten Nationen oder die UNESCO, das hatte ich vorher schon gesagt. Der Weltärztebund ist zudem nicht wirklich repräsentativ zusammengesetzt, auch das ist ein Problem. Es fehlt einerseits an einer ausgewogenen geografischen Repräsentation der Mitglieder, dann auch immer ein Übergewicht, der vom dem westlichen Kulturkreis zuzurechnen Ärzteverbände gegeben ist. Zudem gilt bei der Abstimmung wie bei der Beschlussfassung über die Helsinki-Deklaration das Mehrheitsprinzip. Also auch hier keine gleichgewichtige Repräsentation der Interessen. Es ist unklar und umstritten, wann solch eine private Normsetzung als Standard gerechtfertigt in eine rechtliche Ordnung einbezogen werden kann. Reicht hier der Hinweis auf die Expertenlegitimation aus? Also, dass diejenigen, die als Experten in bestimmten Bereichen handeln, am besten die dafür sinnvollen Regeln festlegen können, sodass diese Regeln wegen deren Expertise eine sogenannte Output-Legitimation besitzen? Eine solche Output-Legitimation anzunehmen scheint, abgesehen von grundsätzlichen theoretischen Einwänden, schon deswegen nicht überzeugend, weil Mediziner, also im vorliegenden Fall nicht überzeugend, weil Mediziner Experten eben für medizinische Fragen sind, aber nicht, zumindest nicht alleine, für Forschungs- und bioethische Fragen. Im Gegenteil, es besteht die Gefahr, dass Standards der Berufsmoral zu ethischen Prinzipien deklariert werden. Es gilt aber gerade zu verhindern, dass sich eine Berufsmoral der forschenden Ärzte ausbildet, die zum moralischen Partikularismus führt, wie ihn Emil Durkheim beschrieben hat. Um allgemeine Kriterien für den gerechtfertigten Einsatz von Öffnungsklauseln für nicht rechtliche Standards bestimmen zu können, müssen daher aus meiner Sicht die folgenden Grundsätze beachtet werden. Gerechtfertigt sind diese Standards oder ist der Einbezug dieser Standards, die den Umgang beispielsweise von Ärzten mit Dritten, Patienten, Probanden regeln, nur wenn sie ethische Standards im oben genannten Sinne sind. Das heißt, sie müssen zunächst, müssen diese außerrechtlichen Standards mit Blick auf ihren Inhalt als ethische Standards gerechtfertigt werden können, also mit Blick auf überpositive Werte und Gerechtigkeitsprinzipien. Nur dann kann man überhaupt von ethischen Standards in Abgrenzung beispielsweise von Regeln der Berufsmoral sprechen. Und nur diese Art von inhaltlicher Qualität kann Defizite der prozeduralen Legitimationsbasis ausgleichen. Das heißt, ein unkritischer Rekurs einer gesetzlichen Norm auf die Helsinki-Deklaration wäre daher dann abzulehnen, wenn diese Regeln durch die Berufsmoral der Ärzte maßgeblich geprägt sind und nicht ethisch gerechtfertigt werden können. Das heißt, die Prägung durch die Berufsmoral wäre gar nicht das Schlimme, sondern nur, wenn dann auch keine ethische Rechtfertigung erfolgen könnte. Das muss ja nicht sein, das kann ja zusammenfallen. Zudem gilt, dass die jeweilige Rechtsordnung die Grenzen der gerechtfertigten Einbeziehung ethischer Standards bestimmt. Das bedeutet, gibt es Öffnungsklauseln im Völkerrecht, wie da im Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen, auf den ärztlichen Ehrenkodex wurde da verwiesen, dann dürfen die damit einbezogenen Standards nicht im Völkerrecht, insbesondere nicht dem Jus Cogens, dem sogenannten zwingenden Recht und den gewohnheitsrechtlichen Menschenrechten widersprechen. Gibt es Öffnungsklauseln im Europarecht, dann darf es keinen Widerspruch zum Europarecht, insbesondere der Grundrechtecharta, geben. Für die deutsche Rechtsordnung muss meines Erachtens gelten, die ethischen Standards, die durch Öffnungsklauseln in die deutsche Rechtsordnung einbezogen werden, dürfen nicht höherrangigem Recht, insbesondere nicht dem Grundgesetz, den Grundrechten widersprechen, aber auch nicht sonstigen Verfassungsprinzipien wie dem Demokratieprinzip und dem Rechtsstaatsgebot. Betrachtet man das Beispiel der Öffnungsklausel im deutschen Rechtsnorm für die Helsinki-Deklaration, so gilt, wenn die Helsinki-Deklaration in ihrer Randnummer 33 den Placebo-Einsatz zu weitgehend auch bei Kranken erlauben würde, ich sage nicht, dass sie das im Moment macht, aber würde, ja, wir hatten schon mal eine Deklaration, die 2000er Deklaration von Edinburgh, die da relativ weitgehend war, sodass ein Verstoß gegen die Menschenwürde und den Schutz der körperlichen Unversehrtheit nach dem deutschen Grundgesetz vorläge, dann wäre zumindest insoweit ihr Einbezug in die deutsche Rechtsordnung aus meiner Sicht unzulässig. Die Folge ist daher die Pflicht zur verfassungskonformen Auslegung dieser außerrechtlichen Norm oder der Nichtanwendung, wenn eine verfassungskonforme Auslegung nicht möglich ist. Wichtig ist auch, als verfassungsrechtliche Grenze des Einbezugs außerrechtlicher ethischer Standards in die Rechtsordnung Deutschland die sogenannte Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts. Dieses Ausfluss des Demokratieprinzips und einer Ausgestaltung des Parlamentsvorbehaltes, danach muss das Wesentliche, insbesondere das Grundrechtswesentliche, durch den demokratischen Gesetzgeber, das Parlament, Bundestag, hinreichend klar festgelegt werden. Dazu könnte man jetzt viel sagen, aber das ist relativ technisch-juristisch, deswegen überspringe ich das. Betrachtet man die Wesentlichkeitstheorie und den Transparenzgedanken, der dahinter steht, als Teil des Demokratieprinzips, nämlich dass dann im Parlament öffentlich debattiert wird, bevor eine bestimmte inhaltliche Norm beschlossen wird, muss beispielsweise bei der Forschung am Menschen der Gesetzgeber den Ausgleich zwischen den Grundrechten der Beteiligten, Wissenschaftsfreiheit der Forscher und den Grundrechten der teilnehmenden Patienten Probanden bestimmen, wie es beispielsweise im Arzneimittelgesetz grundsätzlich auch der Fall ist. Schon daraus folgt jedoch ein Verbot dynamischer Verweisungen. Und das war bei der alten Fassung der Berufsordnung der Fall, dass dynamisch auf die jeweilige Fassung der Helsinki-Deklaration verwiesen wurde. Es ist unzulässig, pauschal und dynamisch auf die Helsinki-Deklaration in ihrer jeweiligen Fassung zu verweisen, wie in der Berufsordnung oben zitiert, da der Rechtssetzer nicht absehen kann, welche materiellen Standards er damit in das Recht inkorporiert. Natürlich, wenn die Helsinki alle 2, 3, 4 Jahre geändert wird und wir einfach nur sagen, diese findet Anwendung, dann wissen wir nicht, was wir inkorporieren, wenn wir die zukünftigen Fassungen gar nicht kennen. Selbst statische Rechtsverweisungen auf ethische externe Standards, also beispielsweise der Verweis auf eine bestimmte Fassung der Helsinki-Deklaration, sind jedenfalls dann mit Blick auf das Demokratieprinzip fraglich, meine ich, wenn wegen solcher Verweisungen eine inhaltliche Debatte über die damit inkorporierten materiellen Regelungen völlig ausbleibt und keine Debatte über das damit faktisch rechtsetzende Gremium, also den Weltärztebund, dessen Zusammensetzung und Abstimmungsmodi erfolgt. Das wäre die erste Frage, wann sind Öffnungsklausel zulässigerweise in eine Rechtsordnung, in die deutsche Rechtsordnung zu inkorporieren. Das zweite ist die rechtliche Zulässigkeit von sogenannten Ethikkommissionen. Das war der zweite Aspekt der Ethisierung des Rechts, die vermehrte Institutionalisierung der Ethik durch den Einsatz von sogenannten Ethikkommissionen. Ethikkommissionen sind interdisziplinär zusammengesetzte unabhängige Kommissionen, die präventiv in der Regel Forschungsvorhaben auf ihre ethische Vertretbarkeit überprüfen. Ihr Einsatz wird als Mittel einer präventiven Verhaltenskontrolle der Forscher heute auch rechtlich in der Bundesrepublik gefordert. Zum einen in Berufsordnung der Landesärztekammern, aber auch bundesgesetzlich im Bereich der Forschung am Menschen, beispielsweise nach dem Arzneimittelgesetz. Es wird bald ersetzt durch eine EU-Verordnung, die ist aber noch nicht in Kraft. Deswegen beziehe ich mich immer noch auf das Arzneimittelgesetz. Und im Bereich des Biomedizinrechts nach dem Stammzellgesetz und für die Zulässigkeit der PID. Für die sicherheitsrelevante biowissenschaftliche Forschung ist gerade in der Diskussion, ob eine solche Kommission besonders missbrauchsgefährdete Forschung evaluieren soll, sodass ein positives Votum Voraussetzung für eine Forschungsförderung wird. Also muss eine solche Kommission entscheiden, ob bestimmte Viren beispielsweise noch gefährlicher gemacht werden. Das hatte jedenfalls der Deutsche Ethikrat in diesem Frühjahr in seiner Stellungnahme Biosicherheit, Freiheit und Verantwortung in der Wissenschaft vorgeschlagen. Ist aber rechtlich ein Votum oder sogar ein positives Votum einer solchen Kommission Voraussetzung für die Zulässigkeit eines Forschungsvorhabens, so stellt dies einen Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit dar. Ja, die Forscher dürfen nicht einfach machen, was sie wollen, sie müssen erst dieses Votum einholen. Und dieser Eingriff muss gerechtfertigt werden, verfassungsrechtlich. Bleibt man im Bereich der Forschung am Menschen, so gilt mit Blick auf die im Grundgesetz garantierte Wissenschaftsfreiheit nach Artikel 5 Absatz 3 und die Schutzpflichten des Staates für Menschenwürde und körperliche Unversehrtheit nach Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 2 für die Bundesrepublik Deutschland, dass die Grenzen des Rechts und der Ethik bei potenziell schwerwiegender grundrechtsgefährdender Forschung am Menschen, also wenn am Menschen selbst geforscht wird, schon aufgezeigt werden müssen, bevor mit der Forschung begonnen wird. Dies schützt nicht nur die Forschungsteilnehmer, sondern auch im Übrigen auch die Forscher selbst, da diese von unethischer Forschung abgehalten werden und durch ein positives Votum der Ethikkommission auch gegen Angriffe von außen abgesichert werden, von den haftungsrechtlichen Fragen mal ganz zu schweigen. So ist im Bereich der Arzneimittelstudien, aber auch im Bereich der übrigen bisher nicht durchgängig verrechtlichen Forschung an geborenen Menschen aus Sicht des Ausgleichs des kollidierenden Grundrechte die Notwendigkeit der präventiven Forschungsbeurteilung durch die Einschaltung einer Ethikkommission gerechtfertigt, also verfassungskonform. Umstritten ist, ich will mich hier gar nicht positionieren, ob bezüglich der Forschung an Stammzellen das Vorschalten einer Ethikkommission ebenfalls verfassungskonform ist, weil es ja keine Forschung an lebenden Menschen ist. Aber hier haben wir natürlich den besonderen Würdebezug. Höchst problematisch und nicht mehr verfassungskonform ist jedoch, dass die Zusammensetzung der insgesamt über 50 Forschungsethikkommissionen in Deutschland und deren interne Verfahrensordnung satzungsrechtlich in der Regel allein den Ärztekammern und den medizinischen Fachbereichen der Hochschulen überlassen ist. Parlamentsgesetzlich, also durch den Bundestag, normiert es in der Regel vom Bundesgesetzgeber nur, dass diese Ethikkommission unabhängig und interdisziplinär besetzt sein müssen. Das ist alles sehr weit. Auch der Landesgesetzgeber macht keine weiteren Vorgaben für diese Kommission. Das Übrige, also die Anzahl der Mitglieder, die Anzahl der vertretenen Disziplinen, das quantitative Verhältnis der Disziplinen zueinander, das ist ja wichtig, wie viele Mediziner sitzen da, wie viele Juristen, wie viele Theologen, die Beteiligung auch von sogenannten Laien oder Patientenvertretern, das wird alles dem Satzungsgeber freigestellt. Es ist nicht verwunderlich, dass es hier erhebliche Unterschiede zwischen der rechtlichen Ausgestaltung der Satzungen und auch der faktischen Ausgestaltung und Zusammensetzung der Kommission gibt, wie schon ein Vergleich der Ethikkommission der Universitäten Bonn und Heidelberg beispielhaft zeigt. Die sind alle im Internet, die können sich mal die unterschiedlichen Satzungen anschauen. Und es kann auch nicht verwundern, wenn es zu einer Art Forum-Shopping bei der Auswahl der Ethikkommission kommen könnte, ich sage es ganz vorsichtig, kommen könnte durch diejenigen, die auf das Votum der Kommission angewiesen sind. Das wäre ja nur rational, dass man zu der Ethikkommission geht, bei der man möglicherweise das Forschungsvorhaben durchbekommt, wenn es bekannt wäre. Dabei ist gerade die Art und Weise der Besetzung dieser Kommission natürlich bedeutsam. Auch hier ist wiederum nicht erstaunlich, wenn unterschiedlich besetzte Kommissionen in Bezug auf dasselbe Forschungsprojekt zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Eine satzungsrechtliche Möglichkeit der Festlegung der Besetzungsstandards der Ethikkommission widerspricht zudem auch den Anforderungen der demokratischen Legitimation der Ethikkommission nach dem Grundgesetz verankerten Demokratieprinzip. Auch das ist wiederum eine sehr technische Diskussion, die ich hier erst nochmal beiseite lassen. Aber es ist klar, je weniger der Gesetzgeber selber regelt, desto schwächer ist die demokratische Legitimation. Dann ist die Frage, gibt es hier andere Legitimationsgründe? Darüber kann man streiten im Bereich der Selbstverwaltung, aber wenn diese Selbstverwaltung natürlich Auswirkungen hat auf die Rechte von Probanden und Patienten, die nicht Teil der Hochschule sind, dann ist die Frage, ob hier nicht mehr gesetzlicher Regelungsbedarf besteht. Aus meiner Sicht wäre das der Fall. Eine Lösung dieses Defizits demokratischer Legitimation wäre ganz einfach eine detailliertere Bestimmung der Kriterien der Multidisziplinarität, das heißt, welche Disziplinen sollen vertreten sein, und der Pluralität, das heißt, in welchem Verhältnis auch quantitativ sind die Disziplinen zueinander zu besetzen, durch den Bundesgesetzgeber. Das wäre ganz einfach zu machen, beispielsweise im Arzneimittelgesetz. Der parlamentarische Gesetzgeber muss insbesondere im Bereich der grundrechtsrelevanten Forschung am Menschen parlamentsgesetzlich aus meiner Sicht die Zahl der Mitglieder der Ethikkommission bestimmen und festlegen, welche Disziplinen in welcher Quantität vertreten sein sollen. Das habe ich gerade gesagt. Er muss durch ein Parlamentsgesetz die Grundzüge auch des Verfahrens, der Transparenz und der Organisation der Ethikkommission nach den Vorgaben des Demokratieprinzips des Grundgesetzes festlegen. Es ist klar, dass wenn das Verfahren natürlich auch ganz entscheidend ist, wie ein solches Votum zustande kommt. Wenn es mit Mehrheitsentscheid zustande kommt, ist es was anderes, als wenn immer Konsens erforderlich wäre. Und auch natürlich Verfahren, die relativ schnell gehen müssen. Da ist die Frage, muss sich die Ethikkommission immer treffen oder kann es auch im Umlaufverfahren geschehen? Also da gibt es viele Spielräume, die meines Erachtens gesetzlich zu regeln wären. Dasselbe gilt aus meiner Sicht und auch aus Sicht des Ethikrates, des deutschen Ethikrates jetzt, für den Fall, dass Förderung oder Durchführung biowissenschaftlicher, sicherheitsrelevanter Forschung dem Votum einer Ethikkommission unterworfen wird. Auch hier bedarf es aus unserer Sicht einer gesetzlichen Grundlage für die Einrichtung dieser Kommission. Das sieht die DFG, Leopoldina, Max-Planck-Gesellschaft naturgemäß anders. Die wollen möglichst wenig gesetzliche Regelungen. Wie sieht es jetzt aus mit der rechtlichen Zulässigkeit von Ethikkodizes? Das war ja unser dritter Problembereich. Der dritte Untersuchungsgegenstand ist die Ethisierung des Wissenschaftsrechts durch diese sogenannten Ethikkodizes, die sich aber gar nicht selber so nennen. Nun gibt es einen interessanten Vorschlag der DFG und Leopoldina für einen neuen Kodex im Bereich sicherheitsrelevanter Forschung. Ich habe mich aber entschlossen, mich dazu noch nicht zu äußern. Zum einen bin ich befangen, denn dieser neue Kodex stützt sich im Wesentlichen auf den MPG-Kodex von 2010 und an dessen Ausarbeitung war ich als Leiterin einer Heidelberger Forschungsgruppe zur demokratischen Legitimation selbst beteiligt. Zum anderen wird der Deutsche Ethikrat und DFG Leopoldina ihre Vorschläge zur Regulierung sicherheitsrelevanter Forschung, die sich gar nicht unbedingt widersprechen, ja, der Ethikrat geht nur weiter, indem er sagt, wir wollen hier gesetzliche Grundlagen, in diesem Herbst auf einer gemeinsamen Tagung in Halle vorstellen und diskutieren. Deswegen halte ich mich hier zurück. Zum neuen Kodex DFG Leopoldina und zum Max-Planck-Kodex nur so viel im Ergebnis, werden die darin geforderten Maßnahmen der Risikominimierung, die übrigens bis zum Verzicht auf Forschung und Publikation als letztes Mittel reichen, nämlich dann, wenn die Nachteile die Vorteile der Forschung überwiegen würden, inhaltlich wohl noch als verhältnismäßige Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit gelten können. Allerdings ist dieser Kodex gerade nicht demokratisch legitimiert. Ja, das Parlament hat da nicht in irgendeiner Art und Weise mitgewirkt, das ist eine Selbstregulierung. Das kann auch Vorteile haben, aber mit Blick auf die Grundrechtsrelevanz sollte man überlegen, ob das alleine ausreichen kann. Sollten also die Regeln zwangsweise durchgesetzt werden können, und das schlägt DFG Leopoldina vor, beispielsweise durch eine Kommission für Ethik der Forschung, dann an jedem Institut, kann dies meines Erachtens wiederum nicht ohne gesonderte parlamentsgesetzliche Grundlage erfolgen. Aber darüber wird dann noch zu diskutieren sein. Ich möchte, da ich mich eigentlich nicht vertieft mit dem Kodex beschäftigen will, aber noch an einem anderen Beispiel zeigen, wie eine unzulässige Ethisierung des Rechts durch einen Kodex aussehen könnte und dabei den europäischen Nanokodex in den Blick nehmen, der politisch, wie gesagt, schon nicht mehr weiter verfolgt wird. Der Nanokodex, der auf einer Empfehlung der EU-Kommission beruhte, enthielt eine Reihe von Normierungen, die nicht hinreichend klar und nicht hinreichend bestimmt waren und deren Umsetzung sich faktisch nachteilig auf die geregelten Forschungsbereiche der Nanotechnologie auswirken konnten. Unter dem Gesichtspunkt der Gewährleistung der Wissenschaftsfreiheit waren insbesondere drei Bestimmungen von besonderer Bedeutung. Dies war zum einen die Empfehlung, Nanoforschung auf den, Zitat, größtmöglichen allgemeinen Nutzen auszurichten und gemeinwohldienlicher Forschung bei der Fördervorgabe Vorrang einzuräumen. Und zum anderen die Empfehlung einer Rechenschaftspflicht von Forschern für die, Zitat, sozialen, ökologischen und gesundheitlichen Folgen ihrer Nanoforschung. Insgesamt verpflichtet der Kodex die Nanoforschung auf ethische Vertretbarkeit, ohne jedoch zu bestimmen, was ethisch vertretbar ist oder zu den genannten grundlegenden ethischen Prinzipien zählt. Insbesondere der allgemeine Grundsatz, dass Forscher und Forschungseinrichtungen jetzt nochmal für die möglichen sozialen, ökologischen und gesundheitlichen Folgen ihrer Forschung und jetzt geht es noch weiter für die heutige und für künftige Generationen zur Rechenschaft gezogen werden können, war zu unbestimmt und zu weitreichend. Da aber die Grundsätze und konkreten Leitlinien des Nanokodex geltend machten, ein Maßstab für ethische bzw. verantwortungsvolle Nanoforschung zu sein, führte dies dazu, dass jede Nichtbeachtung des Kodex als unethisches Verhalten qualifiziert werden kann. Und das ist auch die Gefahr bei dem Max-Planck-Kodex und DFG. Denn wenn Sie den plötzlich nicht einhalten, dann handeln Sie zwar nicht rechtswidrig, aber unethisch. Und das kann ja eine schlimmere Aussage sein für einen Forscher. Das bedingt zwar formal keine rechtliche Verbindlichkeit des Kodex, führt aber doch zu einer faktisch besonders starken Bindungswirkung. Diese Regelungen konnten da aus meiner Sicht nicht aus dem Grundrechtsschutz herausgenommen werden. Sie waren als Eingriffe und nicht nur als unerhebliche und damit nicht rechtfertigungsbedürftige Belästigung zu qualifizieren. Der Kodex war daher in Übereinstimmung mit den oben genannten Grundsätzen, ja, Kodizes dürfen nicht dem Recht widersprechen, grundsätzlich am Maßstab der europäischen Grundrechte zu prüfen. Ein Problem war dabei jedoch, dass das europäische Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit bislang überhaupt nicht stark ausgeprägt ist, obwohl wir es in der Artikel 13 der Grundrechtecharta finden, übrigens auf deutsches Betreiben. Roman Herzog war da ganz aktiv. Eine Verletzung des europäischen Grundrechts der Wissenschaftsfreiheit konnte durch den Nanokodex danach wohl nicht angenommen werden. Wie gesagt, weil das Schutzniveau der Wissenschaftsfreiheit in Europa geringer ist als in Deutschland. Rechtspolitisch galt und gilt jedoch, gerade weil das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit auf europäischer Ebene schwach ausgebildet ist, sollten alle Mitgliedstaaten darauf hinwirken, dass neue Maßnahmen der Europäischen Union, zu denen dann auch dieser Kodex zählen würde, das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit nicht noch weiter aushöhlen. Anders zu betrachten war jedoch die Frage der Verfassungsbindung deutscher Staatsorgane bei der Umsetzung von Gemeinschaftsrecht. Da die Umsetzung und Einhaltung des Kodex durch den Mitgliedstaaten freiwillig erfolgen sollte, erfasste der mitgliedstaatliche Gestaltungsspielraum den gesamten Kodex, sodass die Umsetzung durch deutsche Hoheitsträger nur im Rahmen des Grundgesetzes erfolgen konnte. Als Verstoß gegen die Wissenschaftsfreiheit des Grundgesetzes konnte aber jedenfalls die zuvor zitierte Rechenschaftspflicht der Forscher für soziale, ökologische und gesundheitliche Folgen der Nanoforschung betrachtet werden. Eine Folgenverantwortung von Forschern, dazu gibt es eine schöne Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum früheren Hessischen Hochschulgesetz, stellt aus Sicht des grundrechtlichen Schutzes der Wissenschaftsfreiheit einen Eingriff in diese Freiheit dar. Und ein solcher Eingriff kann nur gerechtfertigt sein, nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts, wenn auf den Schutz verfassungsrechtlich geschützter Güter wie Gesundheit oder Leben hinreichend klar beschränkt ist. Und das war beim Nanokodex nicht der Fall. Dass die Rechenschaftspflicht des Nanokodex daher die Wissenschaftsfreiheit des Grundgesetzes verletzte, erscheint offensichtlich. Der Kodex verwies, wie gesagt, zu pauschal auf die Folgenverantwortung, für die der Forscher zur Rechenschaft gezogen werden kann. Es war daher richtig, dass die Wissenschaftsorganisationen und Forschungsförderer sich gegen diesen Kodex wandten, und dieser Kodex ist ein Beispiel für eine zu weitgehende Ethisierung des Rechts. Ich komme jetzt auch zu meiner Schlussbetrachtung. Soziologisch verstanden ist typisch für soziale Kontrolle in modernen Gesellschaften, dass de facto der ethisch-moralische Vorwurf, also der Vorwurf, du handelst verwerflich, du handelst unmoralisch, unethisch, durch den Bezug auf das geltende Recht, also durch ein du handelst rechtswidrig, ersetzt wird. Nach Luhmann liegen in diesem Bezug auf das geltende Recht gerade ein Freiheitsgewinn und eine Friedensfunktion des Rechts. Diese Friedensfunktion könnte aber eingeschränkt werden, wenn es zu einer zunehmenden Ethisierung des Rechts, insbesondere auch zu einer Ethisierung des Wissenschaftsrechts kommt und es im Zuge dessen erforderlich wird, Forschungsvorhaben an ethischen Leitlinien anzupassen, auch ethisch zu bewerten. Dennoch widerspricht eine Öffnung des Rechts für ethische Wertvorstellungen nicht dem Charakter der deutschen Rechtsordnung, die ja Gerechtigkeitsordnung im weitesten Sinn sein will. Das Grundgesetz stellt sich trotz seines Beitrages zur Verrechtlichung der Grund- und Menschenrechte und der grundsätzlichen Trennung des positiven Rechts von der Ethik ja als Gerechtigkeitsordnung dar, die den Anspruch erhebt, Grundpfeiler einer ethisch-positiv-rechtlichen Ordnung zu sein. Trotz der Trennung von Recht und Ethik muss davon ausgegangen werden, dass es eine systemimmanente Kohärenz des Rechts, also eine rein auf die positive Ordnung bezogene Kohärenz im Rahmen dieser Rechtsordnung auch ihrem eigenen Anspruch nicht ausreicht oder nicht in jedem Fall ausreicht. Fraglich ist jedoch, was diese Forderung nach überpositiver Kohärenz heute bedeuten kann und was für sie erforderlich ist, da es ja an einer für alle einsichtigen Naturrechtsordnung fehlt. Verweist die vorliegende Ordnung auf eine ethische Ordnung, auf überpositive Gerechtigkeitsvorstellung, ohne dass sie diese niederlegen oder garantieren kann? So kann dies heute nichts anderes bedeuten, als dass damit grundsätzlich neben der Legalität und Verfassungsmäßigkeit eine Rückbindung rechtlicher Normierung, Entscheidung an begründete, also gerechtfertigte Wertvorstellung angestrebt wird, ganz vorsichtig. Im Ergebnis gilt jedoch, sollen ethische Standards gerechtfertigt in die rechtliche Ordnung einbezogen werden, müssen sie ethische Standards im normativen Sinn sein. Sie müssen daher inhaltlich gerechtfertigt sein, und zwar durch ihre überzeugende Begründbarkeit mit überpositiven Werten oder Prinzipien und gerade nicht durch Rekurs nur auf eine faktisch existierende Berufsmoral. Zudem dürfen ethische Prinzipien, sollen sie wirksam in die Rechtsordnung einbezogen werden, die Rechtsordnung der Bundesrepublik, nicht gegen deren tragende Verfassungsprinzipien verstoßen. Ethische Standards, die beispielsweise als utilitaristische gerechtfertigt werden können, ja, der Nutzen ist höher der Forschung als der Schaden, dürfen dennoch nicht gegen die rechtlich verankerten Grund- und Menschenrechte verstoßen, insbesondere nicht die Menschenwürde. Zu diesen Grund- und Menschenrechten gehört in der Bundesrepublik auch die Wissenschaftsfreiheit. Greifen also ethische Standards in diese Freiheit ein, ist wiederum dieser Eingriff rechtfertigungsbedürftig. Und kann eine Rechtfertigung nicht erfolgen, muss der Einbezug ethischer Standards unterbleiben oder beschränkt werden. Grundrechtswesentliche Bereiche muss dabei der parlamentarische Gesetzgeber regeln, soweit diese regelbar sind. In einer Ordnung, die durch die grundrechtlichen Freiheiten geprägt ist, kann grundrechtsbeschränkende Ethik daher nur verhältnismäßig verfolgt werden. Ich danke Ihnen.